Wie lebe ich denn als Christ? Erkennt man irgendwie, dass ich Christ bin? Bin ich konsequent in meiner Nachfolge? Will ich das überhaupt so tief in mir drin? Heute geht es um das Lichtsein als Christ. Paulus findet ziemlich deutliche Worte, was das heißt, im Licht zu leben. Aber auch mit einer klaren Abgrenzung, als er der Gemeinde in Ephesus schreibt, Epheser 5, die Verse 8b bis 14. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Der Text spricht ja eigentlich für sich. Jeder, der hier heute Morgen hier ist und sagt, er wäre Christ, kann damit auch was anfangen. Trotzdem beende ich die Predigt jetzt nicht an der Stelle, sondern will einen Aspekt noch mal genauer beleuchten. Und zwar das Licht. Aktuell scheint es ja leider, abgesehen vom Wetter, in dieser Welt nicht gerade sehr Licht zu sein. Schon wieder der Terror in Frankreich mit vielen Toten und Verletzten, der Militärputsch in der Türkei, bei dem unterm Strich eigentlich auch nur leider Tote und Verletzte herausgekommen sind. Zudem bringt es die Türkei in noch mehr Spannungen, als sowieso schon im Land sind. Flüge werden gestrichen, der Tourismus erlahmt, die Angst vor dem Terror geht in ganz Europa um. Hat irgendwie alles eher mit Finsternis zu tun. Kommen wir zunächst aber nochmal zu dem Text zurück. An wen schreibt Paulus? Ich bin der Meinung, diese Verse gehen ausschließlich an die Christen in Ephesus. Nur für die Gemeinde. So war es ursprünglich gedacht. Nicht für die sogenannten Heiden. Jetzt geht es hier eben nicht um die böse Welt da draußen und die heile Welt hier drin. Nee, es geht wirklich nur um die Welt hier drinnen. Sei sie jetzt böse oder heil. Das heißt, die Verse sind ausschließlich für uns, die wir hier auch sitzen. Für alle. Okay. Und jetzt? Was heißt es dann? Also für uns, auch angesichts der weltweiten Finsternis. In den Versen ist ständig vom Licht zu lesen. Von den Menschen des Lichts, von den Früchten des Lichts, vom Licht Christi. Mit den Menschen des Lichts sind wahrscheinlich wir gemeint. Denn es wird ja als Aufforderung formuliert. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Die Frucht des Lichts ist Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Ja, ich fange mal an, ein paar Dinge aufzuzählen. Du kannst dich ja da einordnen, wo du dich angesprochen fühlst, oder du hörst nur die Grundlinie des Ganzen und lässt dich grundsätzlich ansprechen, weil gemeint bist du in jedem Fall. Keiner von uns bleibt davon verschont. Demnächst sind Ferien. Urlaub gehört natürlich dazu. Den machen wir auch 2 bis 3 Mal im Jahr. Im Winter gehen wir noch Skifahren. Ist ja nur ein Wochenende. Wir haben das Geld und die Möglichkeiten. Umweltverschmutzung? Dekadenter Luxus? Nee. Es leiden ja meistens sowieso nur die, die in irgendwelchen Gegenden leben, die eher rückständig sind. Okay, die Natur leidet manchmal auch. Aber egal. Ich will auf jeden Fall darauf nicht verzichten. Und meine Ernährung, die gehe ich auch ganz bewusst an. Es muss auf jeden Fall Bio sein. Weil Bio-Äpfel aus Chile, klar. Oder eine Bio-Maracuja aus Israel, man muss ja auch die Menschen vor Ort unterstützen. Natürlich. Die Ökobilanz ist zwar katastrophal bei sowas, aber bio. Und wenn ich schon mal einkaufen gehe, dann nehme ich natürlich das große Auto und fahre auch alleine. Denn dann bekomme ich alles gut in den Kofferraum und bin auch schnell wieder daheim. Denn Familie steht bei mir ganz oben auf der Prioritätenliste. Für die mache ich alles. Sind ja immerhin fast 1000 Meter zum Biohof. Also, hallo? Und wenn wir schon dabei sind, zu Hause müssen endlich mal das ganze alte Obst und Gemüse und die ganzen Essensreste, die müssen weg. Weil meinen Kindern was fast Angeschimmeltes zu geben, das geht ja nicht. Und dauernd Reste essen, nee. Was bin ich denn da für ein Mensch? Bin ich ja total schlecht. Ich finde, man kann das alles machen. Ist gar kein Problem. Man muss halt auch eben damit leben, dass täglich weltweit ca. 30.000 bis 40.000 Kinder an Unterernährung, Folgen von Mangelerscheinungen, Krankheiten und Naturkatastrophen sterben. Zum großen Teil aufgrund von unserem Luxus hier. Läuft, oder? Sind wir uns eigentlich bewusst, wie viel wir durch unser ganz normales tägliches Leben, das wir für sehr verantwortungsbewusst und grundehrlich halten, eigentlich so anrichten? Also wir alle zusammen, nicht irgendjemand einzeln, sondern wir alle zusammen. Ist uns eigentlich klar, dass wir an einem Ort und in einer Zeit leben, in der vieles völlig normal erscheint, was völlig daneben ist? Wir könnten die Erzählung noch ausdehnen. Steuererklärung, Verhalten im Straßenverkehr, Umgang mit Partnern und Kindern, mit anderen Menschen, Kleidungskauf und so weiter und so fort. Das soll jetzt alles nicht falsch verstanden werden. Ich habe nichts gegen sich etwas gönnen und verantwortlich leben. Aber wenn schon verantwortlich leben, dann bitte verantwortlich für alle, nicht nur für Auserwählte. Unser Eigentum verpflichtet uns. Und wir leben nun mal alle auf diesem einen Planeten. Einen zweiten gibt es nicht und einen zweiten bekommen wir auch nicht. Wenn der kaputt ist, ist er kaputt. Und wenn wir auf der einen Seite dauernd Gewinn machen, worauf wir unseren Luxus schöpfen und warum wir uns 3, 4, 5 Urlaube leisten können, dann muss irgendwo auf dieser Welt irgendjemand ständig Verlust machen. Und es ist so. Das ist einfach, aber das ist hart. Und blöd auch, wenn wir dann auch unsere Gebete mal ernst nehmen, die wir so oft beten. Daran danken wir Gott oft. Für all das, was wir haben, wie wir sind. Das heißt, wir gestehen uns vor ihm ein, dass wir das alles nur als Geschenk haben, welches wir nicht selbst aus unserer Eigenleistung erbracht haben, die aus uns kommt. Es ist uns anvertraut. Auch unsere Gesundheit haben wir ihm zu verdanken. Und wie verantwortlich gehen wir damit oft um, mit dem uns Geschenkten? Ist das Licht? Sind das wirklich die Früchte des Lichts? Gute, wahre, gerechte Früchte? Wenn ich was habe, dann ist es Verantwortung, und zwar ständig. Und da gibt es auch keine Auszeit und keinen Urlaub für die Verantwortung. Weil Hunger, Armut, Missbrauch, Kriege, Umweltkatastrophen, die machen leider auch nie Urlaub. Wir sind Meister darin, uns eine Selbstrechtfertigung zurechtzulegen, eine Erklärung für unser Verhalten zu finden. Am besten immer noch irgendwie biblisch begründet. Dazu der Vers 10. Wir sollen immer überlegen, ob das, was wir tun, dem Herrn gefällt. Und es steht uns wirklich gut zu Gesicht, wenn wir das auch wirklich biblisch begründet überlegen und entscheiden können. Es gibt so viele biblisch-christliche Halbwahrheiten, die irgendwo in der Gesellschaft rumschwirren, und die sind eine echte Gefahr. Und wir sind oft selbst davon betroffen, in unserem Denken und in unserer Rechtfertigung. Man reimt sich lieber was zurecht, als selbst mal in die Bibel zu schauen, intensiv und zu prüfen, ob das auch wirklich so sein kann, ob das so stimmt. Die Bibel, die zeigt uns ziemlich klar, wer ist Gott? Wie hat er sich ein Leben gedacht? Welche Regeln gibt es für ein gelingendes Leben? Und welche Fehler haben die Menschen denn schon über Jahrtausende hinweg ständig gemacht? Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ergibt es ein buntes Bild, was es heißt, ein Leben zu führen, wie Gott es sich vorstellt. Man kann auch in die, ich sage jetzt mal, modernere Literatur schauen. Auch Bonhoeffer hat vieles aufgeschrieben, was das Gemeinsame und das Leben als solches als Christ ausmacht. Er hat sich sehr intensiv, bedingt durch die Zeit auch, damit auseinandergesetzt und in seiner Zeit und in seine Verhältnisse mögliche Antworten gefunden. Auch dort lohnt es sich mal reinzuschauen. Aber Vorsicht! Erkenntnis, die wir daraus gewinnen, die muss zum Umdenken und Handeln führen. Wir machen uns schuldig und gehen damit auf den Weg der Finsternis, wenn wir Finsteres tun, wie Paulus das schreibt, entlarven und erkennen, eventuell sogar eine Alternative kennen und trotzdem nichts machen. Paulus nennt die Werke der Finsternis unaussprechlich, abscheulich. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, naja gut, schön und gut, was du da alles sagst, ich befolge doch alles, ich mache doch alles richtig, dann sagt Paulus auch dazu, deck das Tun der Finsternis auf, du, der du im Licht lebst. Wer sonst kann denn Licht bringen, außer die, die im Licht leben? Ich glaube nicht, dass Paulus hier zur großen Mobilmachung aufruft gegen die Heiden und denkt, ja, jetzt gucken wir mal hier, kämpfen wir mal richtig dagegen, gegen das ganze Scheusal der Welt. Vielmehr fordert er von der Gemeinde Christi, dass sie sich selbst hilft, indem sie zunächst mal die finsteren Machenschaften in der Gemeinde ans Licht bringt. Und Paulus ist mit Sicherheit auch kein Sadist, der es irgendwie aufregend findet, Menschen zu demütigen aus den eigenen Reihen. Ganz im Gegenteil, er ist der, der am eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, ins Licht gestellt zu werden. Mit seinem ganzen Sein, sein Körper, sein Denken, sein Handeln. Jesus ist ihm direkt und persönlich begegnet. Und diese Begegnung war die radikale Abkehr von all der Finsternis, in der er bisher gelebt hat. Er war ein Sünder, und denn nichts anderes ist Finsternis. Abkehr von Gott, Handeln im Verborgenen, zwielichtige Geschäfte. Und diese erhellende und heilende Erfahrung, die Paulus mit Jesus gemacht hat, die will er unter allen Umständen in jede Gemeinde bringen. Alle Menschen sollen dieses Erlebnis teilen können. Und keiner darf dabei vergessen werden. Paulus wurde von Jesus ins Licht gestellt. Und wenn auch du dich von Jesus ins Licht stellen lässt, wird er auch dich als Sünder entlarven. Doch im selben Moment, wo du dich anhand des Lichtes Jesu als Sünder erkennst, spricht er zu dir, ich habe dich erlöst, du bist mein. Und das ist auch der Höhepunkt dieser Verse. Und Paulus weiß das ganz genau. Dieses Ganze ins Licht stellen und die Werke der Finsternis aufdecken, den Menschen zeigen, wo sie falsch liegen, hat nur den einen Zweck, ihnen Jesus nahe zu bringen. Weil wir können nur durch den demütigen Kniefall vor Gott und die Erkenntnis des eigenen sündigen Lebens zu ihm kommen. Denn dieses Licht ist ein Geschenk. Niemand von uns kann es sich erkaufen. Wir können uns abmühen, aber wir werden es nie erreichen. Wir können es nur als Geschenk annehmen. Wir dürfen jetzt zwei Dinge nicht verwechseln. Abkehr vom Tun der Finsternis ist ein aktiver Part unsererseits. Da können wir wirklich aktiv was dagegen machen. Das heißt aber nicht, der Welt fern zu bleiben, sondern wie wir vorher auch schon in der Lesung gehört haben, wir sollen Salz als Salz und Licht in der Welt leben. Das andere ist eben dieses Licht, welches wir auf unsere Mitmenschen scheinen lassen sollen. Und es kommt auch nicht aus uns, sondern es kommt von Jesus Christus durch uns. Das eine können wir wirklich tun, das andere wird uns als Glaubende geschenkt. Was passiert nun mit den Dingen, die in diesem Licht stehen? Sie werden sichtbar als das, was sie sind, Werke der Finsternis. Doch dieses Licht, mit dem die Werke sichtbar werden, das ist ja nicht einfach irgendeine trübe Funzel. Das ist Jesus Christus selbst. Und dieser ist der menschgewordene Gott, König, Priester, Prophet. Das heißt, er ist der, der Gott und seine Gedanken kennt. Er ist der, der die Herrschaft einst irgendwann wieder aufrichtet. Und er ist vor allem der, der von Sünde reinigt. Er ist Liebe. Er ist gut, gerecht und wahr. Und wenn nun dieses Licht, was unsere Taten aufdeckt, Liebe ist, dann finde ich, bekommt das Licht nochmal eine ganz andere Bedeutung. Dann ist nämlich nicht am Ende mit Schmerzen verbunden und mit Trauer, wenn irgendwas Verborgenes offenbar wird, sondern dann ist Freude angesagt. An dieser Stelle leuchtet dir Jesus entgegen und durchleuchtet dich. Er durchdringt auch dein ganzes Sein, wie bei Paulus. Und wie bei Paulus nimmt er dich auch an. Wir als Christen, als Kinder dieses Lichts, als Kinder des Christus, sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig mit dem Licht Jesu zu begegnen, damit wir wirklich eins werden können. Denn der eine Leib kann nur dann wirklich eins sein, wenn wir alle von diesem Licht durchdrungen sind. Nur dann, wenn Jesus Christus ganz in uns ist, sind wir vollständig ein Leib. Und das Wesen dieses Leibes ist Licht. Und das Wesen des Lichts ist Enthüllen und vor allem Heilen. An vielen Stellen spricht die Bibel vom Licht. Und immer geht es um Errettung und Heilung. Der Vers 14 beinhaltet noch einen kleinen Vers im Vers. Wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Schon von Anfang an, wo Menschen angefangen haben zu überlegen, was kann dieser Vers heißen, wurde der Vers immer auf die Taufe hingedeutet. Die Konfirmanden hier, die gehen dem Bekenntnis entgegen, das an ihnen in der Taufe als Kind vollzogen wurde oder vielleicht noch in der Taufe vollzogen wird. Und das soll für ihr Leben Relevanz haben. Und das wird dann euer Bekenntnis hier in der Gemeinde sein. Ich sage Ja zu meiner Taufe, ich will als Christ leben, hier in dieser Gemeinschaft mein ganzes Leben. Ich war tot, jetzt bin ich durch die Taufe ein neuer Mensch, ein Kind des Lichts. Ich will mich von Jesus und seinem Licht immer mehr so verwandeln lassen, wie er es für gut und richtig hält. Die Formulierung wird eine andere sein, aber inhaltlich ist das genau das Bekenntnis, auf das sie zugeht. Aber nicht nur die Konfirmanden legen dieses Bekenntnis ab. Wahrscheinlich jeder, der hier sitzt, hat irgendwann mal ein Bekenntnis dieser Art abgelegt. In seiner Konfirmation oder in dem Moment, als er in irgendeiner Gemeinde Christ wurde. Und Bekenntnis beinhaltet auch was für den Rest der Gemeinde. Als Gemeinde sind wir nämlich durch ein Bekenntnis einer Person, das öffentlich stattfindet, dazu berufen, uns gegenseitig auch Rückmeldung zu geben. Jeder von uns, jeder, der hier sitzt, hat ausdrücklich durch dieses öffentliche Bekenntnis die Aufgabe, sich um die anderen zu kümmern. Und das ist kein kann man machen, ich will es aber nicht, sondern es ist unsere Aufgabe. Wir sollen unser Licht auf die Finsternis scheinen lassen, die bei dem einen oder anderen in der Gemeinde auch auftritt. Und da ist keiner von uns besser oder schlechter. Wir sind alle genau gleich. Egal wie wir hier sind, wir sind alle genau gleich. Aber wir müssen es tun. Hinter diese Erkenntnis können wir nicht zurück. Prüf dich selbst. Bist du ein Kind des Lichts oder benötigst du Licht in deiner Finsternis? Amen.